Deutschlandfunk.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Aha-Regeln beachten und möglichst gelassen in sozialer Einsamkeit die trüben Herbsttage verbringen und hoffen, dass dann im Frühjahr ein Impfstoff der Pandemie ihren Schrecken nimmt. Mit dieser Strategie lebt in diesen Wochen die Mehrheit der Bundesbürger. Jetzt könnte dieser Plan schneller funktionieren, denn es gibt vielversprechende Nachrichten aus den Laboren. Mehr dazu gleich. Außerdem in dieser Sendung natürlich der Blick auf die weiter spannende politische Entwicklung in den USA und die Reaktion auf den Wahlausgang in Berlin und Brüssel. Trotz der zu Wochenbeginn wie immer vergleichsweise niedrigen Zahl der Neuinfektionen waren es am Vormittag zunächst keine guten Nachrichten von der Corona-Front. Es wird eng auf den Intensivstationen. Die Zahl der dort behandelten Covid-19-Patienten hat einen neuen Höchststand erreicht. Dann am frühen Nachmittag gab es aber eine Eilmeldung, auf die viele gehofft und gewartet hatten. Ein Pharmaunternehmen meldet große Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes. Sabine Geipel.
BNT162b2, so heißt der Hoffnungsträger, der Impfstoffkandidat von BioNTech. Für ihn hat der Mainzer Hersteller heute vielversprechende Zwischenergebnisse der Phase-3-Studie mit rund 44.000 Teilnehmern veröffentlicht. Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen seien beobachtet worden. 94 bestätigte Covid-19-Fälle seien dabei untersucht worden. Die Studienphase soll nun fortgesetzt werden, bis 164 Infektionen aufgetreten sind. Voraussichtlich kommende Woche will BioNTech dann die Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragen. So sagte es BioNTech-Chef Ugo Sahin heute im Interview mit dem SWR. Von einem Meilenstein und von einem Sieg für Innovation, Wissenschaft und weltweiter Zusammenarbeit spricht der Unternehmensgründer, der schon Ende Januar den Fokus auf die Erforschung eines Corona-Impfstoffs gelegt hatte. Eine erste Genehmigung hält Sahin bereits Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres für möglich. 50 Millionen Impfstoffdosen könnten BioNTech Pfizer noch in diesem Jahr bereitstellen, bis zu 1,3 Milliarden im kommenden Jahr.
Informationen von Sabine Geipel. Trotz dieses möglichen Forschungserfolges bis zur Impfung weiter Teile der Bevölkerung werden noch lange Monate vergehen. Doch die Politik macht sich bereits Gedanken über eine Impfstrategie. Heute wurden erste Einzelheiten, wer, wann und wie geimpft werden kann, öffentlich gemacht. Volker Findhammer.
Das Corona-Kabinett wollte die heutigen Vorbereitungen für eine nationale Impfstrategie nicht ohne den Rat der Experten treffen. Denn die Frage, wer zuerst von einem möglichen Impfstoff profitieren und geschützt werden soll, ist sicherlich heikel, weil im Umkehrschluss viele andere auf die Warteliste müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Wochenende bereits einen klaren Hinweis auf die mögliche Abfolge gegeben.
Ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorne dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.
Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zählen 40% der Menschen in Deutschland zur Risikogruppe. Allein 23 Millionen Bundesbürger sind über 60. Und dazu kommen die Zivilisationskrankheiten wie etwa Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht, die alle als Risikofaktoren für das Coronavirus gelten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich bereits am vergangenen Freitag auf ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen verständigt. Danach soll der Bund die Impfstoffe beschaffen und finanzieren und die Länder sollen regionale Impfzentren einrichten, an die die Impfdosen entsprechend des Bevölkerungsanteils verteilt werden sollen. In dem Beschluss ist aber auch schon festgehalten, dass die Impfungen in jedem Fall freiwillig bleiben und dass es keine Impfpflicht geben wird. Angesichts der Knappheit des Impfstoffs müsse man nicht nur eine medizinisch, sondern auch ethisch und rechtlich nachvollziehbare Priorisierung treffen, betonte heute Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, der gemeinsam mit der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Ständigen Impfkommission im Robert-Koch-Institut ein Positionspapier zu dieser Frage vorgelegt hat.
Die ethischen und rechtlichen Prinzipien schlagen sich in 4 Impfzielen nieder. Verhinderung schwerer Fälle, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten Risiko, Verhinderung der Übertragung und Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Menschen oder hohem Ausbruchspotenzial und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens.
Darunter fallen in erster Linie Hochrisikopatienten wegen Alters- oder Vorerkrankungen, gefolgt vom Pflegepersonal und den Ärzten, die in den gefährdeten Bereichen tätig sind. An dritter Stelle stehen systemrelevante Berufe, wie etwa die Mitarbeiter der Gesundheitsämter, Polizei und Feuerwehr sowie Lehrer und Erzieher. Das soll aber keine absolute Rangfolge sein, sondern ein Orientierungsrahmen, der bei der Verteilung helfen soll. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht darin eine gute Grundlage.
Was wichtig ist, was mir auch persönlich wichtig ist, dass diese Debatte nicht nur eine parlamentarisch-politische und nicht nur eine wissenschaftliche ist, sondern dass wir diese Diskussion tatsächlich an jeden Mittagstisch, auf jede Arbeitsstelle, in jeden Freundes- und Bekanntenkreis tragen und dass darüber diskutiert wird in Deutschland. Es braucht am Ende eine hohe Akzeptanz.
Spahn begrüßte heute auch die Nachricht, dass die Unternehmen BioNTech und Pfizer noch in diesem Monat eine Sonderzulassung ihres Impfstoffs in den USA beantragen wollen. Den bislang vorliegenden Untersuchungsergebnissen zufolge liegt das Risiko einer Covid-19-Infektion für Studienteilnehmer mit Impfung um mehr als 90% niedriger als ohne Impfung. Dennoch geht mit dem Antrag in den USA keine automatische Zulassung in der EU einher, wo die Prüfvoraussetzungen gleichermaßen erfüllt werden müssen.
Als Bundesminister für Gesundheit hier in Deutschland habe ich ein hohes Interesse daran, dass ein Impfstoff aus Deutschland nicht zuerst nur in anderen Ländern verfügbar ist, sondern natürlich auch in Deutschland und Europa.
Derzeit gelten 7 Impfstoffe als mögliche Kandidaten für die tatsächliche Verwendung. Und die Bundesregierung geht nach wie vor davon aus, dass im ersten Quartal des kommenden Jahres mit dem Impfen begonnen werden kann.
Informationen von Volker Finthammer. Es ist nur eine verschwindend geringe Minderheit, doch die sogenannten Corona-Skeptiker fühlen sich im Besitz der absoluten Wahrheit und wollen sich nicht abfinden mit den Regeln im Kampf gegen die Pandemie. Ihre Kundgebung am Wochenende in Leipzig wurde zum Sammelbecken einer kruden Mischung von Menschen, die unserem Staat und seinen Institutionen misstrauen. Das Chaos in Sachsen sorgt weiter nicht nur im Freistaat für reichlich Aufregung. Theo Gers fasst zusammen.
Der Ruf nach Aufarbeitung der völlig aus dem Ruder gelaufenen Querdenker-Demonstration in Leipzig bleibt laut, auch 2 Tage danach. Und er geht in mehrere Richtungen.
Also wenn man sich die Bilder, dann muss man ganz klar konstatieren, dass die sächsische Polizei auf eine solche Eskalation der Lage nicht hinreichend vorbereitet war,
stellt am Morgen im Deutschlandfunk der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Konstantin Kuhle fest.
Das muss aufgearbeitet werden,
sagt fast zeitgleich die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken im SWR. Esken ist bei der Frage, wie konnte das überhaupt passieren, sicher, es hätte anders laufen können und auch laufen müssen.
Die Polizei kann sowas strategisch verhindern, wenn es gewollt ist. Die Verabredungen dazu finden im offenen Netz statt. Die Anreisewege sind bekannt, die können abgeschnitten werden. Da kann man schon auch strategisch mit umgehen. So einer Entwicklung tatenlos zuzuschauen, das ist eine innenpolitische Bankrotterklärung.
Sie hat keine Ahnung von der polizeilichen Lage vor Ort,
stellt dazu wiederum CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schon mittags klar. Und Ziemiak empfiehlt,
man sollte sich erst äußern, wenn man alle Fakten kennt und nicht einfach lospoltern gegen die Polizei.
Die Polizei nimmt auch Innenminister Horst Seehofer in Schutz. Die Gerichte müssten sich fragen, ob ihre Urteile, gemeint ist das Urteil, die Demonstration zuzulassen, hinterher auch realistisch umgesetzt werden könnten. Markus Söder wiederum, der bayerische Ministerpräsident, schließt sich dagegen Eskens Forderung nach Aufarbeitung der Vorgänge in Leipzig an. Söder kommt dabei aber aus einer anderen Ecke als Esken.
Alle müssen sich an die Regeln des Gesundheitsschutzes halten. Es gibt hier keine Sonderrechte für Querdenker, ganz im Gegenteil,
betont Söder. Ihm geht es weniger um den Polizeieinsatz oder die Gewalt gegen Journalisten, die in Leipzig ausgeübt wurde. Söder argumentiert mit dem Gesundheitsschutz.
Viele Menschen verstehen nicht, warum sie sich im Kleinsten an alle Vorschriften halten. Und bei einer solchen Demonstration gilt das Ganze nicht mehr, nur weil Leute eine völlig falsche Ansicht haben. Es ist das Recht zu demonstrieren, aber es gibt nicht das Recht, die Gesundheitsmaßnahmen außer Kraft zu setzen. Deswegen sollte das aufgearbeitet werden.
Nur wie? Nachdem die Demonstration in Leipzig durch einen Gerichtsentscheid möglich wurde, schweben der SPD-Co-Vorsitzenden Saskia Esken Gesetzesänderungen vor, damit besser abgewogen werden könne zwischen dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und dem Gesundheitsschutz in Zeiten einer Pandemie. Nach Leipzig ist Esken sich sicher.
Wenn wir daran was ändern wollen, dass solche Demonstrationen in der Größe möglich sind und auch unter diesen Umständen, dann müssen wir legislativ tätig werden.
Der Kontrollverlust von Leipzig beschäftigt Markus Söder dagegen noch auf andere Weise. Söder will dem Phänomen der Querdenker auf den Grund gehen, auch mit Blick darauf, dass dies eine Herausforderung für die demokratische Gesellschaft sei.
Geht es da tatsächlich nur um die Kritik an einzelnen Corona-Maßnahmen oder geht es letztlich um viel, viel mehr? Ist es eine Form von anderer Pegida, die da entsteht oder vielleicht noch mehr?
Das alles müsse geprüft werden, mahnt Söder. In Sachsen selbst gerät Innenminister Roland Wöller, CDU, zunehmend unter Druck. Die oppositionelle Linke forderte seine Entlassung, für die AfD ist er eine Fehlbesetzung. Und das Knirschen in der schwarz-grün-roten Koalition wird ebenfalls lauter. Wöller selbst äußerte sich heute nicht. Ein Rücktritt stehe aber nicht zur Debatte, betonte am Nachmittag eine Sprecherin des Ministers.
Aus Berlin, Theo Gers. Auch wenn wir alle in den letzten Tagen viel gelernt haben über das US-Wahlsystem, so manche Eigentümlichkeit der US-Demokratie bleibt uns Europäern weiter unverständlich. Klar ist, der jetzt anstehende Wechsel in Washington folgt einem streng festgelegten Zeitplan bis hin zum 20. Januar. Dann wird der Wahlsieger als Präsident vereidigt. Einige Wochen also noch bis zu diesem Datum und nach den jüngsten Äußerungen des Amtsinhabers könnte diese Übergangsperiode lang und quälend für alle Seiten werden. Denn Thilo Kössler in Washington. Donald Trump gibt nicht klein bei und hat jetzt, wie angekündigt, seine Anwälte in Marsch gesetzt.
Ja, er weigert sich, dieses Wahlergebnis anzuerkennen. Er hat seine Anwälte, allen voran Rudy Giuliani, angesetzt auf diese Swing States, auf Pennsylvania zum Beispiel, Michigan, Georgia und weitere Swing States. Er zweifelt an, dass das mit ordentlichen Methoden dort zugegangen ist. Und er versucht, der Übergabe in die Speichen zu greifen. Kann er diesen Übergang verhindern? Nein, das kann er nicht. Er kann ihn allenfalls verzögern. Im Prinzip ist die Übertragung der Aufgaben in einem Gesetz geregelt. Das ist der Presidential Transition Act von 1963. Und da gibt es eine eigene Behörde, die dieses Gesetz umsetzen muss. Das ist die General Service Administration. Und die hat am Samstag erklärt, indirekt, dass der Kandidat ja noch nicht der Nachfolger, der Präsident-elect, noch nicht endgültig feststeht. Hat es sofort Widerspruch gegeben. Aber diese Behörde müsste jetzt eigentlich Gelder freigeben für diesen Übergang. Es sind in diesem Jahr 9 Millionen Dollar vorgesehen. Er müsste den Zugang zu Ministerien eröffnen, zu Behörden sichern. Überall muss Büroraum für die Mitarbeiter des Biden-Teams geschaffen werden. Und eigentlich müsste es jetzt auch ein Treffen zwischen dem Präsidenten und dem Präsident-elect geben. Und es müsste so sein, dass das Biden-Team zugelassen wird zu den Sicherheitsbriefings der Geheimdienste und der Sicherheitsbehörden. Das alles hat es noch nicht gegeben. Das wird es geben müssen. Und der Druck auf Donald Trump wird in dieser Hinsicht sicherlich wachsen.
Und der Präsident-elect, also der Wahlsieger Joe Biden, macht jetzt erste Nägel mit Köpfen und hat sich jetzt einen strengen Zeitplan, einen Arbeitsplan verordnet.
Ja, er ist vorhin an die Öffentlichkeit gegangen. Er will Prioritäten setzen, schon bevor er das Amt antritt. Er möchte alles tun, um die Pandemie zu bekämpfen. Er hat gesagt, der Impfstoff, der wird noch viele Monate lang nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. Er befürchtet einen Dark Winter, einen dunklen Winter mit steigenden Infektionsraten, steigenden Aufenthalten in Krankenhäusern, steigender Todesrate. Er rechnet mit 200.000 nochmal mehr Toten, ehe der Impfstoff einsatzfähig ist. Und um die weitere Verbreitung der Pandemie zu verhindern, hat er ein Advisory Board gegründet, ein Beraterstab. Soll ein detaillierter Plan, ausschließlich fußend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen erstellt werden. Wie können wir verhindern, dass in diesem Land, das ohnehin schon so geschüttelt ist von diesem Virus, das Virus sich noch weiter ausbreitet? Er hat benannt einen Epidemiologen, einen Chirurgen und eine Professorin für Gesundheitswesen. 10 weitere Experten soll es geben. Man hört, dass er Anthony Fauci, diesen berühmten Berater von Donald Trump, offenbar als Berater behalten möchte. Und als Maßnahmen sind vorgesehen, erstens Eindämmung der Verbreitung durch zum Beispiel Maskenpflicht oder umfangreiche Corona-Tests. Er möchte ein Corona-Hilfspaket für Familien und Kleinunternehmen verabschieden. Er möchte Geld für neue Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Und das alles soll auch finanziert werden durch die Besteuerung von Superreichen und Großkonzernen.
Vielen Dank für diese Informationen direkt aus Washington, Thilo Kössler. In der Rückschau auf die zurückliegenden 4 Jahre mit Donald Trump bleibt aus deutscher Perspektive vor allem eine Szene in Erinnerung. 2017 verweigerte damals frisch gewählte Präsident der deutschen Kanzlerin im Oval Office demonstrativ den Handschlag. Ein diplomatischer Fauxpas, der das schwierige deutsch-amerikanische Verhältnis der Ära Trump illustriert. Und so verwundert es nicht, dass Angela Merkel heute dem alten Präsidenten keine Silbe widmete, dem neuen Mann im Weißen Haus aber umso herzlicher gratulierte. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Bislang hat sie das nur schriftlich getan. Heute schickt die Bundeskanzlerin nun Glückwünsche in Bild und Ton in die USA.
Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika,
sagte Angela Merkel heute Vormittag. Biden ist für sie kein Unbekannter.
Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm.
Glückwünsche schickte Merkel jedoch nicht nur an Biden, sondern auch an die designierte Vizepräsidentin. Allerdings, die beiden Frauen, die Bundeskanzlerin und Kamala Harris, sind sich bislang noch nicht begegnet.
Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Jetzt stellt sich die Frage, wie wird die zukünftige Zusammenarbeit mit dem designierten Präsidenten und seiner Stellvertreterin aussehen? Die Bundeskanzlerin scheint Hoffnung auf einen Neustart auf vielen Feldern zu haben. Deutschland als Teil der EU und die USA müssten zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, sagt Merkel und nennt die Corona-Pandemie als eine dieser Herausforderungen, ebenso den Klimawandel.
Seite an Seite im Kampf gegen die Erderwärmung und ihre globalen Folgen.
Seit an Seit war mit dem bisherigen US-Präsidenten Donald Trump unter anderem bei diesem Thema eher schwierig. Vor einem Jahr kündigte er den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen an. Einen Tag nach der Wahl am 4. November war dieser dann vollzogen. Biden hat es bereits angekündigt, dies wieder rückgängig machen zu wollen. Ein weiterer Schwerpunkt, den Merkel nennt, die USA und Europa müssen aus ihrer Sicht zusammenstehen, wenn es um freien Handel und eine offene Weltwirtschaft geht. Auch der Bundeswirtschaftsminister äußerte im Deutschlandfunk seine Hoffnung, dass mit der Biden-Administration die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Europa verbessert werden können.
Ich gehe aber davon aus, dass es eine Rückkehr geben wird zu einem stärker multilateralen Ansatz. Das heißt, dass man international mit seinen Partnern spricht und verhandelt und weniger einseitige Entscheidungen trifft. Das ist eine Chance auch für die Europäische Union, für einen fairen und gerechten Interessenausgleich mit den USA.
So CDU-Politiker Peter Altmaier. Die Bundeskanzlerin sendete heute auch gleichzeitig das Signal an die USA. Es ist klar, dass auch Europa und Deutschland sich nun nicht zurücklehnen können.
Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns, und zu Recht, stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.
So Merkel. Ähnlich scheint es Außenminister Heiko Maas zu sehen. Im Deutschlandfunk sagte er, der europäische Pfeiler in der NATO müsse insgesamt gestärkt werden.
Das ist ein Angebot, das es geben wird, weil wir wissen, dass die Vereinigten Staaten ihre Außen- und Sicherheitspolitik auch mit Joe Biden nicht grundsätzlich auf den Kopf stellen werden. Sie werden sich aus bestimmten Regionen der Welt zurückziehen, in denen vorher mehr gemacht worden ist. Die USA werden nicht mehr der Weltpolizist sein. Und deshalb werden wir uns in Europa um unsere mittelbaren Nachbarn viel intensiver kümmern müssen.
So wie die meisten deutschen Politiker und Politikerinnen lässt auch Maas seine Erleichterung über die Wahl Bidens durchblicken. Mit ihm werde nicht alles anders werden, aber vieles besser, meint der SPD-Politiker.
Informationen von Katharina Hamberger. Mitten im November also, wenn auch politisch verhalten, durchaus zarte Frühlingsgefühle in Berlin gegenüber Washington. Ähnlich die Gefühlslage in Brüssel, doch im Handelsstreit setzt die Europäische Union heute ein klares Zeichen und verhängt neue Strafzölle gegen die USA. Zu den Hintergründen Peter Kapern.
Um 17 Uhr hat die Europäische Union die Entscheidung in ihrem Amtsblatt verkündet. Und morgen treten sie in Kraft. Strafzölle auf Importwaren aus den USA. Im Umfang von 4 Milliarden Dollar. Abgesehen von Flugzeugen und Flugzeugteilen, so erläuterte EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis, seien auch Agrarprodukte und Industriegüter von den Strafmaßnahmen betroffen.
The composition to extent possible is mirroring that of US.
Die Zusammensetzung der mit Zöllen belegten Waren und der maximal mögliche Umfang entsprechen den Zöllen, die die USA verhängt hätten, fügte Dombrovskis hinzu. Die heutige Entscheidung der EU-Kommission geht zurück auf die Mutter aller Handelskonflikte, den Streit um die Subventionierung der Flugzeugindustrie. Nach einer 16 Jahre dauernden Auseinandersetzung im Rahmen der WTO steht fest, die EU hat Airbus genauso illegal subventioniert, wie dies die USA mit Boeing getan haben. Beide Seiten haben von der WTO das Recht zugesprochen bekommen, als Vergeltungsmaßnahme Strafzölle zu verhängen, was die USA schon vor einem Jahr getan haben. 7,5 Milliarden Dollar auf Käse, Wein und viele andere Produkte made in Europe. Vor einigen Wochen hatte dann die Europäische Union die WTO-Erlaubnis erhalten, Strafzölle auf US-Waren im Umfang von 4 Milliarden Dollar zu verhängen. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen war der Vollzug aber verschoben worden. Jetzt werden die Zölle zum Begrüßungsgeschenk für Joe Biden, den President-elect. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verteidigte die heutige Entscheidung. Noch unmittelbar vor den Wahlen habe er versucht, die US-Regierung dazu zu bringen, die von ihr im vergangenen Jahr verhängten Zölle zurückzunehmen und stattdessen Verhandlungen zu beginnen.
Das war nicht möglich und deshalb war dieser Schritt folgerichtig.
So Peter Altmaier nach den Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen. Und Valdis Dombrovskis ergänzte:
We are not escalating anything, we are exercising our rights as awarded by the WTO.
Die EU eskaliere damit nicht den Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten, sondern mache nur von den Rechten Gebrauch, die ihr von der WTO zugestanden worden seien. Die vergangenen 4 Jahre waren überschattet von Handelskonflikten zwischen der EU und den USA. Die Trump-Administration hatte Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte verhängt, um die eigene Industrie vor Konkurrenz zu schützen. Dazu drohte Donald Trump permanent mit weiteren Strafzöllen auf Autos aus der Europäischen Union. Und schließlich unternahmen die USA alles, was in ihrer Macht stand, um die Welthandelsorganisation zu lähmen. Um diese Konflikte zu überwinden, erneuerte die EU heute auch ihre Kooperationsangebote. Wenn die USA ihre Strafzölle zurücknehmen, würde Europa umgehend dasselbe tun, so Dombrovskis. Der bot außerdem Verhandlungen über eine durchaus notwendige Reform der WTO an. Und Peter Altmaier erinnerte noch einmal an die Idee, den transatlantischen Handel deutlich zu erleichtern.
Ich glaube, dass wir auch im Bereich der Industriezölle sehr wohl dazu beitragen könnten, dass Zölle auf breiter Front sinken und nicht erhöht werden.
Das aber ist einstweilen Zukunftsmusik, die erst noch gemeinsam mit der neuen US-Regierung komponiert werden muss.
Peter Kapern. Frieden und Versöhnung. In Äthiopien ist diese Hoffnung eng verbunden mit dem Namen Abiy Ahmed. Kaum ein Jahr nach seinem Amtsantritt als Ministerpräsident 2018 erhielt er den Friedensnobelpreis für seine Aussöhnung mit dem Nachbarn Eritrea. Doch innerhalb der eigenen Grenzen gehen die ethnischen Konflikte unvermindert weiter. Es brodelt im Vielvölkerstaat Äthiopien. Antje Diekans.
Abiy Ahmed, Friedensnobelpreisträger von 2019, will nicht als Kriegstreiber dastehen. In einer Ansprache, die sich vor allem an die internationale Gemeinschaft richtet, wirbt er um Verständnis für das Eingreifen in der Tigray-Region. Die dortige sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF habe es seit langem darauf angelegt, Konflikte in Äthiopien zu befeuern.
They sponsored, trained and equipped any force.
Sie haben jede Kraft unterstützt, trainiert und ausgebildet, die bereit ist, sich an gewaltsamen und illegalen Aktionen zu beteiligen. Ihr Ziel ist ganz klar, das Land unregierbar zu machen, indem sie Auseinandersetzungen zwischen den Volksgruppen und Religionen anzetteln. Sie wollen so lange Uneinigkeit und Zwietracht säen, bis die demokratischen Prozesse gestoppt sind. Seit vergangener Woche geht die äthiopische Armee gegen die TPLF vor. Die Luftwaffe flog mehrere Angriffe und auch am Boden gibt es Kämpfe. Angaben zu Opfern sind schwer zu bekommen. In die Gebiete im Norden Äthiopiens gibt es keine Telefon- oder Internetverbindung mehr. In den Krankenhäusern der benachbarten Amhara-Region werden aber offenbar viele Verletzte behandelt. Die Menschen wurden zu Blutspenden aufgerufen. Wir geben unser Blut, um die Kämpfer aus Amhara zu unterstützen, sagt ein Spender. Wir helfen ihnen auch mit Geld und anderen Materialien.
In cash and other materials.
This regional government was
Diese regionale Regierung hat so viele Äthiopier in den vergangenen 27 Jahren zu Opfern gemacht, urteilt ein anderer über die Führung in Tigray. Sie denken, dass sie über der Zentralregierung stehen. Die Tigray stellen in Äthiopien nur rund 5% der Bevölkerung. Über fast drei Jahrzehnte saßen sie aber an den Schalthebeln der Macht. Die Regierung und wichtige Posten im Militär waren mit Vertretern der Tigray besetzt. Als Abiy Ahmed 2018 ins Amt kam, begann er, diese alten Seilschaften aufzulösen. Inzwischen gehört die TPLF nicht mehr zur Regierungskoalition. Im September hielt sie Wahlen in Tigray ab, obwohl die Abstimmung landesweit wegen der Corona-Pandemie verschoben werden sollte. Abiy Ahmed ist für die TPLF seitdem ein Ministerpräsident, der unrechtmäßig im Amt ist. Sie will sich ihre regionale Unabhängigkeit auch mit Gewalt sichern. Ich würde mit meinem Leben für Tigray bezahlen, sagt einer der Kämpfer der sogenannten Volksbefreiungsfront der Nachrichtenagentur AP. Ich werde ein Held für Tigray sein, das ist das Ziel, das mich antreibt. Für Abiy Ahmed ist der Konflikt die schwerste Bewährungsprobe, seit er im Amt ist. Sein Rückhalt scheint zu bröckeln. Am Wochenende entließ Abiy seinen Außenminister und ersetzte ihn durch den bisherigen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Auch der Armeechef und der Chef der Geheimdienste wurden ausgetauscht. Offizielle Gründe für diese Wechsel wurden nicht genannt, aber Abiy Ahmed versucht offenbar alles, um seine Reihen in dieser schwierigen Situation zusammenzuhalten.
Antje Diekans. Und zum Schluss dieser Sendung der Blick in den Rückspiegel der Geschichte, unverzichtbar für eine gerade Fahrt in die Zukunft. 82 Jahre sind mittlerweile vergangen seit dem 9. November 1938, dem Tag, an dem in Deutschland staatlich gelenkter Hass auf eine Minderheit in eine Orgie der Gewalt mündete. Heute das Gedenken, Caroline Born.
Zum Jahrestag der Reichspogromnacht sendet Frank-Walter Steinmeier einen eindringlichen Appell. Wir müssen handeln, sagt der Bundespräsident in einer Videobotschaft an seinen israelischen Amtskollegen Ruven Rivlin. Außerdem erklärt Steinmeier, er schäme sich dafür, dass jüdische Gebetshäuser in Deutschland geschützt werden müssten.
I'm ashamed that only a heavy wooden door prevented a deadly attack on the synagogue in Halle on Yom Kippur last year.
Es beschäme ihn, dass ein tödlicher Angriff auf die Synagoge in Halle vor einem Jahr an Yom Kippur nur durch eine schwere Holztür verhindert wurde, so der Bundespräsident. Gemeinsam mit Rivlin und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gedenkt er der Pogromnacht auf einer Veranstaltung, die weitgehend im Internet stattfindet. Bei den Novemberpogromen vor 82 Jahren steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten, verschleppten und ermordeten Jüdinnen und Juden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, man gedenke der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechens in Scham.
Wir denken an die Schande des 9. November 1938, die Pogrome gegen jüdische Mitbürger im ganzen Land, an die Menschen, die in den Tod getrieben wurden, die brennenden Synagogen, die zerstörten Geschäfte.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht angesichts des wachsenden Antisemitismus auch die Schulen in der Pflicht, jüdisches Leben in Deutschland stärker sichtbar zu machen. Deswegen fordert er im Deutschlandfunk, in der Lehrerausbildung bessere Kenntnisse zum Thema Israel zu vermitteln und Gedenkstättenbesuche für Lehrerinnen und Lehrer verpflichtend zu machen. Denn oftmals würden diese Antisemitismus nicht als solchen erkennen.
Das Wort Du Jude ist leider verkommen zu einem Schimpfwort auf vielen deutschen Schulhöfen. Wir erleben, dass muslimische Schülerinnen und Schüler nicht zum Unterricht erscheinen wollen, wenn der Holocaust thematisiert werden soll.
Außenminister Heiko Maas mahnt, niemand dürfe mit den Achseln zucken, wenn es auch heute fast täglich antisemitische Hetze und Gewalt im Netz oder auf den Straßen gäbe. Laut Maas machen viele der Verschwörungsmythen rund um die Corona-Krise deutlich, dass Antisemitismus die Mitte der Gesellschaft erreicht hat. Ebenfalls sieht der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Meron Mendel, im Milieu militanter Corona-Leugner eine mangelnde Kenntnis der Geschichte der Judenverfolgung. Wer sich einen Judenstern mit der Aufschrift Ungeimpft ans Revers hefte, stelle sich völlig geschichtsvergessen mit den Opfern des Nationalsozialismus auf eine Stufe, so Mendel. Für Empörung sorgt unterdessen, dass am Abend in Dresden Pegida demonstrieren darf. Die jüdische Gemeinde Dresden erklärt, es dürfe nicht unwidersprochen bleiben, dass Hass und Hetze auf öffentlichen Plätzen Dresdens verbreitet werden dürfen. Das offizielle Gedenken der Stadt Dresden an die Pogrome vom 9. November wurde als öffentliche Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt.
Gedenken an die Reichspogromnacht. Der Bericht von Caroline Born am Ende dieser Sendung. Das Team dankt für Ihr Interesse. Mein Name ist Steffen Heinlein. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.